an dem Punkt total gescheitert, muss ich sagen. Und umso mehr, Gott sei Dank, dass ich heute hier stehen kann, die Lieder mitsinge aus ganzem Herzen, die Texte mitsinge und auch wieder predige und unterwegs bin. Das ist eine Geschichte so auch für sich. Ich möchte einen Bibeltext vorlesen, in dem es auch um ein Fundament geht. Jesus benutzt einmal ein Bild, wo es darum geht, dass zwei Männer ein Haus bauen und der eine baut ein Fundament und der andere tut das nicht. Und ich möchte euch den Bibeltext vorlesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, ab Vers 24. Ich lese Elberfelder Übersetzung, wen das interessiert. Matthäus 7, ab 24. Schlägt jemand Bibel auf? Dann warte ich noch kurz. Ich höre Seitenblättern. Ja, dann warte ich einen kurzen Moment. Das finde ich super, wenn Leute Bibel dabei haben, dann sollten die auch die Chance haben, die aufschlagen zu dürfen. Matthäus 7, ab Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört, also Jesus sagt das, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten und stürmten gegen dieses Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Beobachtung aus diesem Text. Beobachtung Nummer 1. Ich sage erst den komplizierten Satz, dann erkläre ich, was ich damit sage. Die Erfahrungen deiner Lebensstürme liegen außerhalb deines Handelns. Was meine ich damit? Dass es in deinem Leben Stürme gibt, also dass da etwas passiert, was auch immer das genau bedeutet, gucken wir noch gleich ein bisschen mehr rein, hat sehr, sehr oft nichts damit zu tun, was du tust. Also dass etwas in deinem Leben passiert, eine Krankheitszeit, eine Geschichte, an die du vorher nicht gedacht hättest, hat oft nichts damit zu tun, was du tust. Also dass ein Lebenssturm in dein Leben hineinkommt, ist in den meisten Fällen gar nicht deine Schuld. Die Erfahrungen der Lebensstürme liegen außerhalb deines Handelns. Da merken wir, dass das nicht in unserer Kontrolle ist. Da sind wir in dem Sinne ohnmächtig darüber. Da haben wir nicht die Kontrolle, da haben wir nicht die Macht, ob ein Regen kommt, ob ein Sturm kommt, ob eine Flut kommt. Dinge, die mich treffen, Dinge, die dich treffen, egal wie du lebst, egal wo du lebst, egal wann du lebst, egal mit wem du lebst, Dinge, die dich treffen können. Dem sind wir einfach ausgeliefert. Ohnmacht im Leben, Situationen, für die wir nichts können, die einfach in unser Leben reinbrechen, sind einfach die Realität des Lebens. Das steht einfach so fest sozusagen. In diesem Bild, das Jesus gebraucht, das dürfen wir nicht vergessen, es sind ja nicht wirklich zwei Männer, die ein Haus bauen, es ist ein Bild, das Jesus gebraucht, um was zu verdeutlichen. Das hat immer auch seine Grenzen, was er mit dem Bild sagen will. Aber innerhalb dieses Bildes, das Jesus gebraucht, gibt es offensichtlich Dinge, die Hausbauer nicht wirklich haben sehen können oder mit denen sie nicht wirklich gerechnet haben, zumindest einer davon offensichtlich gar nicht. In diesem Bild, das Jesus gebraucht, gibt es Dinge außerhalb der Entscheidungen. Die Entscheidungen, die Männer getroffen haben, sind, wie bauen sie das Haus? Der eine auf den Felsen, der andere auf Sand. Aber keiner hat ja gesagt, so, jetzt ist das Haus fertig, jetzt machen wir mal einen Testversuch, lass mal einen Sturm kommen und wir gucken mal, ob mein Haus stehen bleibt. Sondern sie haben einfach das Haus gebaut und sie haben gelebt, wie auch immer. Und dann kommt aber einfach der Sturm, weil er zum Leben dazugehört. Also Jesus gebraucht dieses Bild und offensichtlich gibt es in seinem Bild Dinge, für die sich die Leute, die er in seinem Bild gebraucht, nicht selber entschieden haben. Also auch Jesus weiß, dass einfach Situationen, wo wir ohnmächtig werden, wo wir die Kontrolle nicht behalten, wo wir nicht mit gerechnet haben, dass die einfach kommen. Jesus rechnet damit, Jesus weiß es, Jesus sagt es uns in diesem Text auch ein Stück weit. Und ich möchte heute Morgen über Vorbereitung reden und ich mache drei Punkte und die haben immer etwas mit Vorbereitung zu tun. Und der erste Punkt heißt die Macht der Vorbereitung. Die Macht der Vorbereitung. Wie gut man vorbereitet ist, hat eine unglaublich große Macht, eine unglaublich große Kraft. In diesem Gleichnis entscheidet die Vorbereitung, wie man das Haus gebaut hat, ob das Haus nachher stehen bleibt oder ob das Haus vom Wind irgendwie weggeweht wird und kaputt geht und alles zusammenbricht. Und Jesus sagt sogar, und der Fall oder dieses Kaputtgehen sozusagen war sehr groß. Da ist wirklich richtig was kaputt gegangen in diesem Gleichnis. Also die Macht der Vorbereitung, wie man sich darauf vorbereitet hat, wie man das Haus nachher baut, hat unfassbar viel damit zu tun, ob das nachher steht oder fällt. Und dann sagt er, einmal gibt es dieses Haus auf Sand. Es war vielleicht der schnellere Weg. Du hast dir einen Haufen Zeit gespart, wenn du kein richtiges Fundament machst und direkt irgendwie dein Haus da drauf setzt. Also ich selber habe keine Ahnung, wie Häuser gebaut werden übrigens. Aber ich stelle mir das so vor, dann geht das viel, viel schneller. Das wirkt auch irgendwie leichter, kurzfristig auch tragfähig. Vielleicht war es sogar das schönere Haus. Vielleicht meint sogar Haus auf Sand, habe ich so in meinem Kopf automatisch fantasievoll gedacht, vielleicht sogar Haus am Strand. Also ich habe das irgendwie in meinem Kopf so ergänzt. Ne? Haus am Sand ist irgendwie automatisch Haus am Strand. Das ist irgendwie auch schön. Also schön, paradiesisch, vielleicht war eine Palme nebendran, das hat Jesus jetzt nicht gesagt, das sage ich ja. Vielleicht war das der schönere Weg, der verlockendere Weg, der schnelle Erfolg angeboten hat. Der bequemere. Und dann sagt er, der andere baut aber ein Haus auf Fels und da dachte ich mir, wie gesagt, immer noch, ich habe keine Ahnung, wie Häuser gebaut werden, aber das braucht bestimmt viel mehr Arbeit. Geduld und Mühe, am Fundament zu arbeiten, dass da was Stabiles ist, wo nachher so ein Haus drauf gebaut werden kann. Und mittlerweile bauen wir ja Häuser mit, wer weiß, wie zig vielen Stöcken. Da frage ich mich immer, Wahnsinn, dass wir Menschen rausgefunden haben, wie wir so bauen können. Und ein Glück, dass Gott das heute zulässt. In Babel fand er es nicht so cool, dass wir Hochhäuser bauen. Jetzt irgendwie geht's. Vielleicht war der aber auch noch viel höher, weiß nicht genau. So tief können wir nicht reingucken. Aber da braucht es ja offensichtlich eine richtig tiefe Arbeit, eine Mühe, eine Geduld. Auch die Mathematik dahinter, dass das Ding hält, ist ja der Wahnsinn, was da geleistet wird, auszurechnen, wann welches Dach auf was draufpasst, wie viele Stockwerke. Das ist ja der Wahnsinn. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, was man da leistet in dieser Arbeit. Das braucht auf jeden Fall Mühe. Es braucht Geduld, es braucht Vorarbeit. Und es ist die Vorbereitung, auf die dann nachher das Haus aufgebaut wird. Ohne die Vorbereitung könntest du nicht dasselbe Haus bauen. In der Vorbereitung deines Lebenshauses, wir gehen jetzt mal weg von echten Häusern, in der Vorbereitung deines Lebenshauses liegt eine ungeheure Kraft. Wie viel investierst du in dein eigenes Leben? Worauf baust du dein Leben auf? Was ist ganz unten? Was ist das, wo du sagst, das soll mein Leben tragen? Da baue ich mein Haus dann irgendwie drauf. Was ist da unten drin in diesem Fundament? Ist es gar nicht vorhanden? Hast du einfach losgebaut? Hast du die schnellen Antworten gewählt? Vielleicht einfach die Familiengeschichte, die Tradition, die schon da war, einfach weitergemacht, das Altbewährte? Vielleicht auf Floskeln, auf einfachen Philosophien das Leben aufgebaut? Schnelle Antworten, die irgendwie so da waren? Ist es so, dass dein Lebenshaus vielleicht gar nicht so ein tiefes Fundament hat? Oder hast du wirklich schon Arbeit reingesteckt? Hast du schon in dein Lebensfundament investiert? Das heißt für mich im übertragenen Sinne, weißt du, wer du bist? Weißt du, was deine Identität in Christus ist und wie viel Halt darin liegt? Oder gibt es immer noch Lebenslügen, die so in deinem Fundament bohren dürfen, die so da ein bisschen kaputt machen? Du musst selber stark sein, du musst selber gut sein, du musst deine Eltern stolz machen. Sind da immer noch Lebenslügen, die so in deinem Fundament rumgraben und das nachher aber bröckelig machen und ein bisschen kaputt machen? Wie viele Lebenslügen dürfen noch ihr Unwesen treiben in deinem Hausfundament, wo du drauf gebaut hast? Oder wie viel Wertung dir selber gegenüber hast du noch in deinem Herzen? Auch das ist etwas, das unser Fundament so sehr ins Bröckeln bringt, wenn du selber über dich selber richtest und wertest. Das kann ich alles nicht, da bin ich zu klein für, da bin ich zu schwach für, das schaffe ich nicht. Wie viel Wertung gibst du dir selber gegenüber? Wie sehr steht dein Haus noch auf Sand? Wie stabil ist dein Fundament? Die Stürme kommen nämlich unangekündigt. Die geistliche Krise kommt unangekündigt. Die familiäre Krise kommt unangekündigt. Die finanzielle Krise kommt unangekündigt. Und ich mache zwei Beispiele von Menschen, die ich echt kenne, natürlich anonym. Ein Freund von mir war seit der Ausbildung, seit er 16 Jahre alt war, in derselben Firma angestellt. Der Mann ist jetzt 60 oder 61. Gab einen kleinen Wechsel, Umstrukturierung, neue Chefin und jetzt wurde er mit 61 von der Firma freigestellt. Seit er 16 war der in derselben Firma angestellt. Und er hat mir das erzählt und ich dachte zum einen, wird es hier gestreamt, aufgenommen? Was für nicht so nette Menschen sind in dieser Firma? Und dann dachte ich mir aber auch geistlich, hat er sich nicht ausgesucht? Versteht er im ersten Moment auch nicht. Aber jetzt merkt er, wie solide auch sein geistliches Fundament ist und wie sehr er merkt, worauf er sein Haus wirklich gebaut hat. Denn ich habe großen Respekt davor, wie er damit umgeht. Anderer Freund von mir, und da merken wir, es geht gar nicht um jetzt Menschen, die eine Ecke älter sind als ich. Etwa mein Alter, fertig studierter Mediziner, verheiratet, ein Kind, zieht um, erste Anstellung im Krankenhaus. Die nächste Nachricht, die ich von ihm bekommen habe, nach einem halben, dreiviertel Jahr, Diagnose Krebs. Ungefähr mein Alter, etwas älter. Gleiche geistliche Lektion hat er sich nicht ausgesucht, versteht er im ersten Moment auch nicht, aber er merkt, wie solide sein geistliches Fundament ist und auch sein geistliches Umfeld, in dem er jetzt zum Glück steht. Diese zwei Beispiele sind vielleicht wirklich Extrembeispiele und gerade beim zweiten, weil ich ihn gut kenne, merke ich, wie das mich kribbelig macht. Aber es sagt mir, es kann zumindest jede Generation treffen und es kommt nie angekündigt. Weder der eine noch der andere hat in irgendeiner Form mit irgendwie so etwas gerechnet. Und ich wette, hier in der Gemeinde gibt es mindestens, ihr seid einige hier, mindestens 40, 50, 60 solche Geschichten, ich bin mir sicher. Ihr seid lang genug miteinander unterwegs. Einige von euch denken jetzt sicher auch automatisch an solche Geschichten. Und was diese Geschichten immer miteinander verbindet ist, hat die Person sich nicht ausgesucht, versteht sie im ersten Moment auch nicht. Aber dann merkt man, wie solide das geistliche Fundament ist. Oder manchmal eben auch nicht, wenn man dann daran scheitert. Das ist die Macht der Vorbereitung. Wie viel hat man investiert in ein gutes, geistliches, festes Fundament, dass selbst der krasseste Lebenssturm, und wie gesagt, die beiden Beispiele waren vielleicht auch Extrembeispiele, aber dass selbst der krasseste Lebenssturm ins Leben fegen kann, aber das Haus steht, wenn das Fundament wirklich gut gemacht ist, wenn man viel investiert hat in sein geistliches Fundament. Die Macht der Vorbereitung. Zweiter Punkt oder zweiter Gedanke, die Zeit der Vorbereitung. In diesem Gleichnis, wie ist eigentlich das Wetter, als die beiden ihre Häuser bauen? Was denkt ihr? Vermutlich ganz nice. War das nice gerade eben, das Wort, wenn ich richtig gehört habe? Ja. Vermutlich ganz, oder heiß? Achso, ich habe nice verstanden, aber nice hätte auch gepasst. Vermutlich ziemlich nice oder auch heiß. Das Wetter war vermutlich ziemlich gut. Also die wenigsten arbeiten gerne auf einer Baustelle, wenn es kalt und stürmisch und windig ist. Die haben ihre Häuser gebaut, wahrscheinlich, ist ja ein Gleichnis, aber trotzdem, als das Wetter gut aussah. Strahlender blauer Himmel. Der Mann am Sand oder Strand dachte, ich baue mir ein schönes Strandhaus, hier ist immer gutes Wetter. Wunderbar, nebendran hier der Kokosnussbaum. Passt. Das Wetter war top, als sie gebaut haben. Das heißt, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich auf den Sturm vorzubereiten? Nicht dann, wenn es stürmt. Das Haus und das Hausfundament wird dann gebaut, als der Sturm noch gar nicht hervorzusehen ist. Dann, wenn er noch nicht gekommen ist. Jeder von uns, das ist jetzt ein lebensnahes Beispiel von mir, der schon mal versucht hat, ein Wäschegestell aus dem strömenden Regen vom Balkon noch schnell reinzuholen, der denkt sich in dem Moment, wo er es reingeholt hat, wieso habe ich es nicht vorher reingeholt? Also Vorbereitung, die Zeit der Vorbereitung liegt im Idealfall, bevor der Sturm kommt. Danach, klar, die Wäsche trocknet auch wieder, ist nicht so wild, aber trotzdem, wir denken dann immer ganz kurz, hätte ich es doch lieber vorher gemacht. Die Zeit der Vorbereitung liegt im Idealfall vor dem Sturm. Denn bei beiden Männern war das Wetter gut, als sie ihr Haus gebaut haben. Und der weise Mann war aber deshalb weise, weil er sich dachte, naja, jetzt sieht es gerade gut aus. Ich könnte mir jetzt auch ein Haus ohne Fundament bauen. Wird schön aussehen, wird schneller gehen. Aber er war weise und hat eine Ecke weiter gedacht. Ja, aber was, wenn irgendwann ein Sturm kommt? Ich baue lieber ein festes Fundament, damit mein Haus nicht umfällt, wenn irgendwas passiert. Ich will damit nicht sagen, wir sollten irgendwie krasse Pessimisten werden und die ganze Zeit nur gucken, oh, wann kommt der nächste Lebenssturm, wo lauert die nächste Krise. Darum geht es mir wirklich gar nicht. Aber ich glaube, dass wir gerade dann, wenn es nicht stürmt, den Zeitraum von Gott auch bekommen, in unser Glaubensfundament zu investieren. Und wie oft tun wir es nicht? Wie oft habe ich schon diese folgenden oder ähnliche Sätze gehört? Ah, mir geht es gerade eigentlich ziemlich gut, da kann ich die Bibellese ein bisschen vernachlässigen. Ah, aktuell passt es bei mir auch, ohne in Gottesdienst zu gehen. Ach, Hauskreis, ich mache aktuell 6-mal die Woche Sport. Ob ich da wirklich in den Hauskreis gehen muss, weiß ich nicht. Ah, Gebet sehe ich gerade nicht so, aber ich hatte auch gerade eine Gehaltserhöhung, also eigentlich sieht es gerade gut aus. Ist ein bisschen plakativ, aber ihr versteht ein bisschen, was ich sagen möchte. Wie oft, wenn eigentlich alles gut ist, haben wir zu viel anderes zu tun und vernachlässigen diese Grundtugenden des Christseins. Gemeinschaft, Gebet, Bibellese und diese Dinge. Kannst du so machen, aber wenn es dann stürmt, spürst du, dass du vorher nicht in dein Haus investiert hast. Wenn es dann stürmt, spüren wir die Einsamkeit, weil man eben nicht in Gemeinschaft mit Christen war, weil man nicht mehr im Gottesdienst war, nicht mehr im Hauskreis war. Dann merkt man, dass man kaum biblische Wahrheiten kennt, an die man sich dann klammern kann. Und wenn andere Leute einem die zusprechen, ist das manchmal so, oh, das habe ich gar nicht so gesehen, total hilfreich. Aber du hättest die selber kennen können, hättest du vorher investiert. Da merken wir dann, dass wir die Bibelverse doch nicht so gut auswendig können, wie wir sie vielleicht hätten mal auswendig lernen sollen. Dann merkt man, dass die Beziehung mit Gott vielleicht eingerostet ist. Und das ist auch wieder ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, wo ich dann so ein bisschen beschämt auch vor Gott auf die Knie gehe und so ein bisschen sage, ich weiß gerade gar nicht, wie ich dich ansprechen soll, weil im letzten halben Jahr habe ich dich kaum angesprochen. Das Schöne ist, Gott ist ja ein unfassbar gnädiger Gott, darum geht es ja jetzt nicht. Aber diese Gebete, kennt ihr diese Gebete? Ich bete manchmal und sage so, Gott, ich habe mich eine Weile nicht gemeldet, bin ich ehrlich. Weiß jetzt auch nicht so genau, wie ich anfangen soll, aber jetzt ist gerade Sturm, kannst du vielleicht eingreifen? Und ich denke mir immer in diesen Momenten, wie beschämend ist das? Was muss auch Gott sich über mich denken? Was muss Gott sich denken in Momenten, wo es mir gut geht und ich den Draht zu ihm weniger intensiv suche und dann klopfe ich an, wenn es schief läuft? Stell dir mal vor, wir würden das mit anderen Menschen so machen. Bevor dir wird es immer gut gehen und dich würden deine Menschen in deinem Umfeld nicht interessieren und dann kommt der Lebenssturm, auf einmal rufst du deinen Onkel an und sagst, finanzielle Krise, kannst du mir irgendwie aushelfen? Was sagt denn dein Onkel? Ja, was hast du in den letzten 3 Jahre gemacht? Hast mich nie angerufen. Also wir merken, dass auch im Menschlichen ist uns das völlig normal, aber mit Gott gehen wir manchmal so um. Als ob wir dann wieder anrufen dürfen, wenn der Sturm kommt. Und ja, ihr dürft Gott anrufen, wenn der Sturm kommt, bitte, verstehe mich nicht falsch. Aber wir dürfen auch in unser Glaubensfundament, in die Beziehung mit ihm und in diese geistlichen, normalen Tugenden beten, Bibel lesen, Gemeinschaft investieren, gerade dann, wenn es gut läuft. Die Zeit der Vorbereitung kann dann sein, wenn es eben noch nicht stürmt. Das Haus muss nämlich gar nicht einstürzen, wenn es stürmt. Wenn das Fundament passt, wenn dein Glaubensfundament gut ist, dann trägt dich das Fundament auch durch den Sturm. Und vielleicht hast du dann in der Zeit die Kraft, deinem Nachbar zu helfen, weil bei dem stürmt es nämlich auch, wenn es bei dir stürmt. Geografisch jetzt gedacht, im geistlichen Sinne nicht immer, aber manchmal. Vielleicht können wir da für Geschwister mehr da sein, weil unser eigenes Fundament ein viel stärkeres geworden ist. Weil ich selber vom Sturm nicht umgeweht werde, kann ich nach denen Ausschau halten, wo schon so die ersten Bretter vom Haus langsam irgendwie den Abgang machen. Weil mein Haus fest ist. Also wir hatten die Macht der Vorbereitung, wie wichtig ist es, in Vorbereitung zu investieren, in unser geistliches Fundament. Dann die Zeit der Vorbereitung, am besten investier da, wo es dir gut geht, weil da hast du die Zeit und die Kraft dafür. Und jetzt das Dritte, und jetzt wird es kernig, ist auch mein längster Punkt, der Inhalt der Vorbereitung. Wie können wir uns eigentlich vorbereiten oder wie sollen wir uns eigentlich vorbereiten? Mit was sollen wir uns vorbereiten? Ich habe über dieselbe Bibelstelle schon mal eine schlechte Predigt gehört. Man soll eigentlich nicht über andere Prediger lästern, aber ich habe sie noch im Kopf und die war nicht gut, meiner Meinung nach. Der Prediger hat nämlich grundsätzlich, sein Grundpunkt war, wie toll ist es für uns Christen? Wir haben Gottes Wort, wir haben ein festes Fundament. Wie schlimm geht es den Menschen, die nicht mit Gott leben? Die haben sein Wort nicht und bei denen fällt das Haus zusammen. Das war seine Grundmessage in seiner Predigt. Und Achtung, in diesem Gleichnis total unbiblisch. Was Jesus in diesem Gleichnis sagt ist, wer meine Worte hört, das tun sie nämlich beide, und nicht danach handelt, das ist der Mann, der auf Sand baut, und danach handelt, das ist der Mann, der aufs Fundament baut. Was haben diese beiden miteinander gemeinsam? Beide haben Jesus gehört. Es geht in diesem Gleichnis nicht um Christen und Nicht-Christen. Es geht in diesem Gleichnis in beiden Beispielen um Menschen, die grundsätzlich auf Gott hören. Menschen, die grundsätzlich Bibel lesen oder Predigten hören, die grundsätzlich auf Gottes Wort hören. Ihr seid gemeint in beiden Beispielen. Und jetzt unterscheidet Jesus. Also es geht erstmal grundsätzlich um Menschen, die Gottes Wort hören. Und dann sagt er, die einen sind die, die es nur hören, aber nichts tun. Und die anderen sind die, die es hören und etwas tun. Aber in beiden Fällen geht es um Menschen, die ihn hören. Hier geht es nicht um Christen und Nicht-Christen. Der Unterschied liegt darin, ob wir Gottes Worte nur hören oder ob wir auch danach handeln. Das heißt, der Inhalt der Vorbereitung ist offensichtlich sein Leben nach biblischen Maßstäben auch wirklich zu gestalten und nicht nur auf Gott irgendwie zu hören, sondern auch, naja, auf Deutsch ist das ein bisschen schwierig, weil wir sagen auch, auf ihn zu hören, ne? Aber nicht nur seine Worte zu hören, sondern auch danach zu handeln. Wo befindet sich dieser Bibeltext? Kleine Frage, weiß es jemand? Matthäus 7, ganz am Ende, die Bibelkenner, was steht da? Bergpredigt. Yes, ihr seid gut ausgebildet, wunderbar. Es ist das Ende der Bergpredigt. Ja, Matthäus 5 bis 7, diese 3 Kapitel, ist die Bergpredigt im Matthäusevangelium. Das ist die längste überlieferte Predigt von Jesus, wo es darum geht, wie wir unsere Leben tatsächlich nach seinen Maßstäben gestalten sollen. Nirgendwo in der ganzen Bibel findest du direkt Jesu Worte, wo er dir so direkt sagt, wie er sich wünscht, dass du dein Leben umgestaltest. Die Bergpredigt ist die längste Predigt von Jesus, wo er darüber predigt, so soll es aussehen, wenn du mit Gott lebst. So sollst du dein Leben gestalten, wenn du mir nachfolgst. Und er hält diese lange Predigt und die schließt er ab und macht quasi wie so einen Schlussstrich drunter und zieht ein Fazit und sagt, jetzt habt ihr alle meine Predigt gehört, meine große Bergpredigt, 3 Kapitel lang habt ihr alle gehört. Jetzt geht es darum, hast du es nur gehört oder handelst du auch danach? Wer ist weise, wer hat ein gutes Fundament, die, die auf ihn hören? Und wer ist töricht, wo der Sturm kommt und nicht darauf hört und das Haus wird weggeweht? Er sagt, da, wo ein gutes Fundament ist, da kann der Sturm kommen und das Haus ist fest. Und da, wo das Fundament nicht gut ist, da kann der Sturm genauso kommen, aber dein Haus steht dann leider nicht fest. Er unterscheidet also nach der Bergpredigt, wer hat mir nur zugehört und wer hört wirklich auf mich und handelt danach. Das heißt für uns jetzt praktisch ein Takeaway für euch oder eine, ich gebe euch heute eine richtige Hausaufgabe. Bei manchen ist die Schule schon ein bisschen länger her, aber ich gebe euch mal eine richtige Hausaufgabe mit. Wie bereitest du dich vor, indem du die Bergpredigt liest und studierst? Hausaufgabe für euch. Indem du die Punkte in der Bergpredigt mal ernst nimmst. Und ernst nehmen bedeutet nicht nur lesen. Ernst nehmen bedeutet lesen, reflektieren im eigenen Leben. Mache ich das bisher so? Habe ich da Baustellen? Kann ich was angehen? Und gegebenenfalls ändern aus Gottes Kraft und Gnade. Weißt du, was Jesus damit eigentlich alles meint, als er sagt, wer auf meine Worte hört? Studier die Bergpredigt. Ich gebe einen ganz kurzen Überblick Bergpredigt, aber wirklich lies sie, studier sie. Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Selig sind die und die. 8 Stück. Eine Einladung an verschiedene Menschengruppen, Arme, Trauernde, Menschen, die zu Gott kommen können, wenn sie hungrig sind. Es geht in den Seligpreisungen um die Erfahrung von Ohnmacht, um die Erfahrung dessen, dass ich nicht selber Lösungen finde. Darum geht es im Grunde in diesen 8 Seligpreisungen. Selig sind die, die dann nach Gott fragen, wo sie selber nicht weiter wissen. Denn, und dann kommt immer sein Versprechen, denn dann wird er etwas tun und das 8-mal beantworten, unterschiedlich. Dann kommt die relativ bekannte Stelle vom Salz und vom Licht. Also er sagt, Berufung in der Welt einen Unterschied zu machen. Salzig zu sein und Licht zu sein in der Welt. Dann erklärt er sein Verhältnis zum Gesetz, dass er es erfüllt und dass er Menschen deshalb zu einer tiefen Sehnsucht nach Gerechtigkeit aufruft. Sagt, dass seine Nachfolger auch sich nach Gerechtigkeit sehnen sollen, so wie er das Gesetz erfüllt hat. Dann kommen die Antithesen, das sind diese Dinger, wo er immer sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Die nennen wir Antithesen, das ist auch so eine ganze Reihe von Sachen. Da geht es so, wenn man sie grob zusammenfasst, ganz, ganz viel um unser Herz. In den Antithesen geht es ganz viel darum, wie gehst du eigentlich mit Zorn um? Was macht dich wütend und wie gehst du damit um? Wie gehst du mit deiner Lust um? Wie gehst du mit Rache um, dass du selber irgendwie für Gerechtigkeit sorgen möchtest? Und liebst du deine Feinde? Das ist der Abschluss der Antithesen. Bist du für die wirklich da, die dir auch Böses wollen? Liebst du sie? Betest du für sie? Vergibst du ihnen? Dann macht er einen kleinen Text über verschiedene, mir ist kein besseres Wort eingefallen als diese super altbackene Frömmigkeitsübungen. Ich weiß nicht, ob es ein besseres Wort gibt. Also spenden, beten, fasten, seinen Glauben aktiv auszuleben, Frömmigkeit zu zeigen, irgendwie sichtbar zu machen, dass man mit Gott unterwegs ist. Und zwar immer, und das sagt er immer wieder, nicht so, dass du es zur Schau stellst, also dass jeder weiß, wenn nachher der Klingelbeutel rumgeht, oh, da hat aber einer 50 Euro fallen lassen, gar nicht schlecht. Genau das soll nicht passieren. Jesus selber sagt, hey, wenn du spendest und wenn du gibst, fröhlich, aber es soll eigentlich keiner wissen. Es soll so sehr keiner wissen, dass, das funktioniert natürlich nicht wirklich, aber so benutzt er das Bild, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Wenn deine linke Hand 50 Euro reinschmeißt, dann darf die rechte schon vergessen, was da gerade in der linken Hand passiert ist. Das ist natürlich Quatsch, biologisch gesehen. Aber die Symbolik meint, nicht zur Schau zu stellen. Ich habe übrigens so und so viel gespendet. Und genauso macht er dieselben Beispiele beim Beten und beim Fasten. Nicht auf eine Art und Weise, dass die Leute sagen, boah, der betet aber toll. Ich bin nicht dagegen, dass ihr toll betet, betet weiter toll, aber darum soll es nicht gehen im Gebet. Darum soll es nicht gehen. Dass wir uns die exakten Worte zurechtlegen, perfekt mit Bibelstellen und das auswendig lernen, damit wir das nächste Mal, wenn wir mit Leuten zusammen sind, endlich auch so gut beten können. Darum geht es nicht im Gebet. Ihr dürft trotzdem gerne mit Bibelversen beten, ihr dürft schön beten, aber darum soll es nicht gehen. Das soll nicht euer Fokus sein im Gebet. Und beim Fasten sagt er dasselbe, es soll ums Herz gehen, es soll nicht darum gehen, dass die Leute sehen, boah, der sieht aber leidvoll aus, der fastet immer so viel. Darum soll es nicht gehen. Wer fastet, soll das nicht zur Schau stellen. Also ums Herz geht es ganz viel. Dann geht es noch um den Umgang mit Besitz. Keine Schätze im Himmel zu sammeln. Und Jesus macht den Vergleich und sagt, wer viele Schätze hat, der sorgt sich auch ganz viel. Er sagt, das ist eigentlich gar nicht gut. Sorg dich nicht darum, was du anziehst und was du isst, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ist dieser Kernvers in diesem Abschnitt. Vertrauen auf Gott, statt sich selber Sorgen zu machen. Dann kommt noch ein bisschen was Zwischenmenschliches. Hey, du sollst nicht richten, sondern den Balken im eigenen Auge sehen und an dem zuerst arbeiten. Und erst wenn du eine klare Sicht hast, dann kannst du anderen helfen. Dann ist da noch diese, wir nennen sie goldene Regel, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut auch ihr ihnen. Auch das ist hier drin. Und dann endet er mit ein paar Aufrufen, das wirklich ernst zu meinen und ihm wirklich nachzufolgen. Da sagt er dieses, die Pforte ist sehr eng, nur wenige gehen durch, es gibt den breiten Weg. Dann spricht er von guten Bäumen, die Frucht bringen, dass es nicht nur auf Worte ankommt, sondern dass das Leben sich sichtbar verändert. So, jetzt war das ein relativ langer Ausflug. Aber diese lange Predigt, viel, viel länger ja als ich jetzt, hält Jesus. Und dann sagt er, ihr habt das jetzt alles gehört. Ich sage nochmal Hausaufgabe, Bergpredigt lesen und studieren und reflektieren. Ihr habt das jetzt alles gehört und jetzt habt ihr die Wahl. Ihr habt die Wahl, danach zu leben und damit ein festes Fundament aufzubauen. Oder ihr habt die Wahl, das zu ignorieren. Ihr habt es trotzdem gehört, aber ihr ignoriert es halt. Und dann habt ihr kein festes Fundament. So schließt er die Bergpredigt. Wer das hört und danach handelt, hat ein gutes Fundament. Ohnmächtig zu sein, in Situationen zu kommen, für die wir keine Verantwortung tragen, Winde und Stürme unseres Lebens, Unerwartetes, ist nicht das Ende, sondern es ist der Ort, wo sich zeigt, wie gut du vorher in dein Fundament investiert hast. Nicht zu wissen, wann was in unserem Leben passiert, hat entweder zur Folge, dass ich mich ganz abhängig von Gott mache oder dass ich daran verzweifle. Und ich kann mich ganz abhängig von Gott machen. Aber dafür ist es hilfreich, wenn ich nach biblischen Maßstäben lebe. Wenn ich Routinen in meinem Leben einbaue, die mir dabei helfen, wenn ich da Routinen einfach in place habe, die schon in meinem Leben funktionieren sozusagen, die mir dabei helfen, die dann nämlich greifen, wenn der Sturm kommt. Wenn du dann Routinen im Leben hast, kann der Sturm kommen, aber deine Routinen stehen fest. Wir können den Sturm nicht verhindern. Da haben wir nicht Kontrolle, da haben wir keine Macht. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich auf dem Felsen fest stehe. Arbeite an deinem Fundament. Und jetzt als allererste Hausaufgabe, lies die Bergpredigt. Studier die Bergpredigt und reflektier sie mal. Versuch mal auf einer Skala bei der Bergpredigt zu sagen, so sieht es da bei mir aus. 10 ist top, 0 ist flop. Und dann guck mal, wo du stehst. Für dich selber, musst du nicht öffentlich machen. Denn Jesus selber nennt dich weise, wenn du auf ihn hörst und wenn du nach der Bergpredigt handelst. Aber Jesus selber nennt dich auch töricht, wenn du es nur hörst und dann nicht danach handelst. Das sind nicht meine Worte, das sind Jesu Worte. Dazu mache ich euch Mut, auch wenn ihr im Sturm seid, auch wenn es schon am Bröckeln ist, trotzdem nach Gott zu fragen. Ich habe vorhin gesagt, auch bei mir selber gibt es die Momente, wo ich sage, ich habe eine Weile nicht mit dir geredet und Gott ist gnädig und Gott ist gut und er will für uns da sein. Aber wenn du gerade nicht im Sturm bist und wenn es dir gerade eigentlich gut geht, dann bau dein Fundament. Jetzt hast du die Zeit, jetzt hast du die Kraft, jetzt hast du die Ruhe, in dieses Fundament zu investieren. Amen.